Inga?
Ja?
Ich habe da mal was vorbereitet.
Okay.
Nämlich deine Traueranzeige. Man darf ja nichts dem Zufall überlassen. Ich würde sie dir gerne mal vorlesen.
Moment, bist du nicht ein bisschen früh dran?
Nee, man kann nicht früh genug sein. Man muss vorbereitet sein. Wir sehen ja an Anna R., es geht nicht der Reihe nach. Ne? Und besser ist, man ist vorbereitet. Also ich habe was vorbereitet, das heißt... Mit schwerem Herzen, aber einem Schmunzeln im Gesicht nehmen wir Abschied von Inga, der Seele unseres Podcasts. Sie war eine begnadete Köchin, die selbst aus einer Tütensuppe ein Fünf-Gänge-Menü zaubern konnte. Sie war eine Meisterin der Verbindung, die Menschen zusammenbrachte, ob sie es wollten oder nicht. Sie war eine Prinzessin, die keine Rettung brauchte, weil sie den Drachen einfach selbst erledigte. Sie war eine Handwerkerin des Lebens, die nie einen Profi rief, weil sie alles selber konnte. Sie war ein Familienmensch, ein kreativer Geist und vor allem allzeit bereit für Abenteuer, für Chaos und für eine gute Geschichte. Unser Podcast wird nie mehr derselbe sein, doch wir trösten uns mit dem Gedanken, dass sie irgendwo mit einem Schraubenzieher in der Hand und einem Kochlöffel in der anderen weiterhin das Leben und den Tod rockt. In ewiger Erinnerung, das Podcast-Team.
Wie gut, dass wir vorbereitet sind. Ich wollte eigentlich 100 Jahre alt werden.
Ja, aber dann hast du mich vielleicht nicht mehr. Besser, ich habe den Text jetzt schon mal geschrieben. Inga, ich habe gemerkt, wo ich gar nicht gut drin bin, ist im Loslassen.
Soll mir das jetzt irgendwas sagen? Wie meinst du das? Ich habe gerade Angst.
Nein, du brauchst keine Angst haben. Ich meine das ganz sachlich. Ich stelle nur fest, also Mutti hatte ihren ersten Todestag und das war schwieriger als gedacht. Und die Erinnerungen sind sehr lebendig und ich weiß, sie hatte ein Alter, wo man auch sterben darf. Aber ich weiß, was ich mir wünschen würde, dass alle Menschen, die ich so von, wo ich mich dran erinnern kann, also die Freunde von meinen Eltern, die zusammen gefeiert haben, Nachbarinnen, Nachbarn, alle, die dich so kennengelernt haben, wo ich mit aufgewachsen bin, die sollen bitte alle nochmal auflaufen. Ich möchte nochmal einen Abend mit denen gemeinsam haben und dann möchte ich mich gerne anschließend vernünftig verabschieden können und sagen, bis demnächst.
Das kann ich verstehen. Also das nicht nur verstehen, das wundert mich jetzt gerade. Also ich habe dir jetzt so aufmerksam zugehört, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Das kann ich oft genug. Aber ich habe ganz oft das Bedürfnis, ich möchte noch einmal, das habe ich meistens vor Weihnachten, noch einmal, dass die Menschen, wie du jetzt aufgezählt hast, ich möchte auch gerne noch mal mit Jürgen und Helga, die Freunde meiner Eltern, ich möchte meine Großeltern einmal noch mal da sitzen. Ich möchte noch mal einen Abend ganz bewusst mit denen verbringen.
Ganz bewusst.
Die Fragen stellen, die ich nicht mehr stellen kann, die ich nicht gestellt habe, weil ich zu jung war, zu oberflächlich, noch nicht das Ende in Sicht gesehen habe. Ich möchte noch einmal mit dem Bewusstsein, das ist unser letzter Abend.
Also mein Opa, in Solingen würde ich auch schon mal sagen sollen, eigentlich bist du ein Arschloch, aber ich verzeihe dir. So, also es gibt noch ein paar Worte zu sagen, die wären nicht alle gut. Die meisten wären gut.
Das habe ich nicht.
Ich möchte, ich möchte die alle nur noch mal wiedersehen. Und wie du sagst, ganz bewusst wissen, das ist unser letztes Mal. Und wir machen da jetzt richtig viel draus. Ja.
Also sicherlich ganz komisch, weil man weiß ja auch, wenn man jemanden trifft, den man sehr lange nicht gesehen hat und wieder verabschieden muss, wie schwer der Abschied ist. Also der Abschied wäre ja kolossal schwierig. Das wäre ja ein Abschied für immer und das weiß ich nicht. Aber was ich ja auch ganz viel habe, ist, ich gehe ja auch ganz viel nicht so wie du über Worte, sondern über das Berühren und über Geruch und sowas ist ja bei mir. Ich würde noch gerne noch einmal meine Oma mit Chanel Nummer 5 riechen.
Ja.
Ich weiß auch heute noch, wie ihre Seidenstrumpfhosen sich anfühlen, wenn sie hatte, weil ich immer als Kind da so drüber gekrabbelt habe. Ja, ich fand das als Kind immer so toll, so über diese Seidenstrümpfe zu krabbeln, weil das war ja gar nicht so, das trug man nicht. Meine Mutter hatte Hosen an oder Röcke mit nackten Beinen oder so. Ne? Das waren so Sachen. Oder mein Opa, der dann Aftershave Irish Moss eigentlich... Aber es war mein Opa, ne? Also es war irgendwie so, das würde ich gerne
einmal nochmal. Die Gerüche auch
nochmal. Gerüche, Geräusche. Mein Opa hat auch immer die Lederschuhe so aneinander gerieben, dass das quietschte. all das und das nochmal mit dem, die letzten Fragen, die ich noch einmal stellen möchte.
Oder auch generell, also das habe ich auch, du sagst ja immer, ich gehe nur über Worte, aber ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich frisches Holz rieche, extrem frisches Holz, und meine Eltern hatten einen Holzbetrieb und es roch immer nach Holz. Und lecker noch Holz, aber damals war mir das nicht bewusst. Vielleicht habe ich auch noch Holz gerochen, keiner hat es mir gesagt. Aber ich würde diesen Geruch nochmal wieder haben. Oder meine Großeltern im Westerwald mit ihrer Gastronomie. Und es roch immer aus eine Mischung aus Landwirtschaft und Bier. Mhm. Also weil viel Bier getrunken wurde damals. Also wir sind das nicht, die hier so rumschlabbern. Irgendein Hund macht ja immer irgendwie, versucht eine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Na gut. Also diese Gerüche, wenn, also, oder das Fässerrollen, wenn ich morgens noch schlief, wenn ich in Ferien da war, und ganz früh wurden dann die neuen Bierfässer angerollt, und das macht ein riesen Getöse, ja. Und dann der Geruch dabei. Das würde ich so gerne nochmal riechen, und ich habe Angst, dass ich den Geruch vergesse oder nicht mehr so abrufen kann. Ich habe auch manchmal Angst, ich träume da manchmal von, dass meine Oma noch lebt, und ich die aber nicht besuche, ich vergesse einfach dahin zu gehen. Solche Sachen träume ich.
Echt? Ja, Sascha. Das ist schon spooky. Aber das hat was mit Verlust und mit Trauer zu tun, oder?
Wahrscheinlich. Also bei uns war ja nie so arg viel Raum für Trauer. Ja. Man ging ja relativ schnell zur Tagesordnung über, und keiner ließ sich hängen. Ne? Mhm. Vielleicht sind da Dinge, die auch nicht so verarbeitet sind. Aber generell, also so das ganze Thema Vergänglichkeit, ja, da muss ich mich echt mal mit auseinandersetzen, weil man verliert jetzt doch schon mal. Wir haben ja sogar schon jemanden aus unseren Reihen verloren.
Ja, viel zu früh.
Viel zu früh.
Mit 53.
Und das ist einfach etwas, wo man sagt, das fällt mir schwer, mit dieser Endgültigkeit umzugehen.
Wir haben ja letztens, Martina hat dir ja einen Link geschickt, und zwar zu einem Interview in Schweizer Fernsehen. Da war die Elke Heidenreich, die hat uns ja beide doch umgehauen. Mhm. Also du hast mir das dann aufgrund dessen geschickt, das Interview. Und ich habe es jetzt schon zweimal gehört, weil das hat so viel Nährwert, dass ich eigentlich jedem das mitgeben würde. Am liebsten hört euch das an, weil zum einen, man lernt ganz viel, und zum anderen ist es so, die hat so viel gesunde Lebenseinstellung, wo ich jetzt sagen würde, an dem Punkt, was wir alle schon erlebt haben, hätte man mir das damals schon gesagt, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt, aber vielleicht hätte ich ein bisschen versucht, es nachzuleben.
Also jetzt muss man sagen, Elke Heidenreich ist 81. Was hätte sie versucht nachzuleben? Also was genau?
Also wie sie sagt, also was ich ganz, ganz interessant fand, war auch, die hatte jetzt keine leichte Kindheit und so. Also eine Mutter, die sie eigentlich, sie sagt, meine Mutter hat mich sicherlich gemocht. Mhm. Ich habe sehr liebende Eltern. Mhm. Aber ich habe auch etwas erlebt, was sehr verletzlich ist. Und sie sagt zum Beispiel, ich bin kein Mensch, der jammert. Und ich glaube, ich habe an der einen oder anderen Stelle sicherlich mal gejammert. Oder mich auch beklagt oder auch für mich selber als ein, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, das als Opfer gesehen. Und wie sie sagt, ich jammere nicht, weil dieses Jammertal ist nichts für mich.
Okay.
Das finde ich schon bemerkenswert. Und sie sagt auch, ich habe sicherlich nicht nur Gutes erlebt und so. Aber das hat mich stark gemacht. Aber wiederum, was ich dann auch denke, das sagt sie auch, und das habe ich selber an mir erfahren, und ich glaube, du an dir auch, dass sie sagt, aus den Krisen habe ich am meisten gelernt. Mhm. Und das habe ich schon ganz oft auch gehört. Dass
können die meisten bestätigen.
Meinem Schicksalsschlag, du sicherlich vor deinem auch, nicht wirklich geschliffen war und auch noch, wir sagen ja, ich sage immer klein, so, und jetzt aber dadurch mich am meisten entwickelt habe und auch vieles anders sehe.
Okay. Ich habe das, also zum Beispiel jetzt da, es ist ja, wenn man so ein Interview hört, was wirklich super interessant ist.
Sehr intensiv.
Intensiv. Habe ich an der einen oder anderen Stelle, denkt man ja, genau. Und an der anderen Stelle denkt man dann auch, ach nee, ich war ja immer so ein Typ, die gelernt hat, bloß nicht jammern. Und ich habe im Nachhinein manchmal gedacht, ich hätte deutlicher sagen müssen, wenn es mir nicht gut ging. Also vielleicht nicht das Jammern, aber ich habe mir alles oft verkniffen. Also außer dir wusste niemand, wenn es mir nicht gut ging. Ja. Und dadurch haben viele Menschen mich überschätzt und haben eben gedacht, die kann halt alles, die steckt dann mal leicht und locker weg. Und ich habe eben nicht alles leicht und locker weggesteckt, aber ich habe es nicht gesagt. Und Menschen sind auch manchmal oberflächlich und gucken da nicht so ganz genau hin. Und dann wirkt das immer so, starke Frau. starke Frau, die macht das schon. Aber es gibt eben Situationen, das wissen wir beide, auch wenn man grundsätzlich sagen würde, ja, gestandene, starke Frauen, die ihren Weg auch gehen, aber es gibt auch Stellen, wo man strauchelt und wo man schwach ist. Mhm. Und ich finde, auch das darf man auch mal nach außen zeigen.
Ja, und sie sagt ja auch, und das heißt ja auch nicht, dass wenn man sagt, wenn man mal... Sie sagte, ich bin auch mal schwach und ich weine auch für mich und ich jammere vielleicht auch für mich vor... Nee, jammern sagt sie gar nicht. Ich weine vor mich hin, weil ich gerade nicht zufrieden bin, weil es mir nicht gut geht. Mhm. Aber ich trage es nicht nach außen. Aber ich kann um Hilfe bitten. Und das ist ein Punkt, der fällt mir ungemein schwer. Mhm. Also ich glaube, ich jammer jetzt... Also ich kann schon mal sagen, ich habe Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen oder so, weil ich jetzt gerade Erkältung vielleicht in den Knochen habe oder so. So das große Jammern... Bleibt auch aus. Das drehst du den Kopf weg.
Nein, das konntest du früher sehr viel besser als heute. So. Das hast du dir ein bisschen abgewöhnt.
Ja. Genau, aber was ich immer noch nicht gut kann, ist um Hilfe bitten.
Das stimmt. Ja, du kannst gut Hilfe anbieten, aber nicht um Hilfe bitten. Ja. Und ich glaube, das müssen wir beide lernen. Mir fällt das auch schwer. Ja. Mir fällt es auch schwer, Hilfe anzunehmen, weil man immer so das Bedürfnis hat, andere nicht zu belasten.
Das, und ich finde, es ist eine größere Schmach, wenn ich mir ein Nein abhole. Wenn ich sage, könntest du mir helfen, da und dabei. Und es heißt erstmal nein, weil, da habe ich das vor oder so.
Also ich glaube, wenn du um Hilfe bitten würdest oder ich in unserem Freundeskreis, da würde keiner sagen nein.
Da kann man aber sehen, wir haben es noch gar nicht gemacht.
Wir haben es noch nicht gemacht. Aber ich glaube, es würde keiner nein sagen, weil es nicht permanent passiert. Ja. Und deswegen glaube ich schon. Aber ich komme nochmal zurück auf Elke Heinreich. In diesem Interview geht es ja eigentlich um ihr Buch. Und das heißt, die. Ich muss nochmal ein bisschen husten. Ich tue mir gerade ein bisschen selber leid.
Wir suchen, Ja, Mama.
Es geht ja um die...
Ums
Älterwerden, aber auch die Vorteile des Älterwerdens. Mhm. Welche hast du denn gehört?
Mehr Gelassenheit. Und was ich interessant fand, war auch, dass sie gesagt hat, ich war ja nie eine Schönheit, aber ich habe mich mit mir so versöhnt. Ich bin ausgesöhnt.
Heute bin ich mit mir ausgesöhnt.
Ja. So, ja. Und das haben wir beide auch. Wir sind nicht immer mit unserem Äußeren zufrieden. Also ich kann nur sagen, aus dieser Woche, ich habe auch auf der Arbeit mal gesagt, es wird nicht schöner. Ich bin heute Morgen mit einem dicken Auge aufgewacht, wo mich eine Mücke reingestochen hat. Mhm. Und ich hatte auf der anderen Seite mir was reingeplättet, was vorher noch nicht war.
Mhm.
Also
Tipp, Kopfkissen weglassen, dann passiert das nicht. Ohne Kopfkissen.
Ich habe auch mal gehört, man soll nur auf dem Rücken schlafen, damit sich das alles nach... Ja, aber ich bin ja allein, das ist ja völlig egal. Mhm. Aber wenn man nur auf dem Rücken schläft, dann können die ganzen Dinge im Gesicht, ich zeig dir das mal, so nach hinten rutschen und dann kann sich das entspannen. Das sollte auch, glaube ich, ganz förderlich sein. Aber das zu dem, und ich bin ja auch oftmals nicht immer mit meinem Gewicht zufrieden. Das macht mich nicht immer glücklich. Die Waage ist mein ärgster Feind morgens und trotzdem sehen wir uns jeden Morgen. Und wenn 50 Gramm rauf oder runter, dann streiten wir uns auch. Aber ich bin nicht ausgesöhnt mit meinem Äußeren. Und wenn das kommt irgendwann, dann wäre ich doch sehr zufrieden.
Okay. Also das habe ich zum Beispiel, also deswegen würde ich das unterstreichen, was sie sagt. Ich fand mich nie schön, ja, nie. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich Verehrer habe irgendwie. Und dann habe ich gedacht, das muss irgendwie was mit meiner Ausstrahlung zu tun haben, aber nicht mit meiner Schönheit. Und wenn ich heute von mir Bilder von früher sehe, dann denke ich, ey, das war nicht so schlecht. Ja, vielleicht kann ich den einen oder anderen Mann doch verstehen, aber ich habe es nie so gesehen. Ich hatte immer was an mir auszusetzen, immer.
Ja, aber das habe ich auch. So. Die Bilder von früher finde ich heute auch gut.
So, und wenn ich aber heute gucke, dann kann ich sagen, okay, es ist nicht mehr alles so perfekt, wie es vielleicht mal war. Aber trotzdem kann ich vielleicht noch anerkennen, mein regelmäßiges Schwimmen hat was gebracht, da bin ich mir ein Stückchen dankbar für meine Disziplin oder vielleicht ein paar Gene oder irgendwas. Aber auch generell, dass ich eine andere Idee davon hatte früher, wie man ab einem bestimmten Alter aussehen könnte, weil wir keine Vorbilder hatten. Die Menschen, die, sagen wir mal, in unserem Alter waren, als wir Kinder waren, die waren alle alt. Ja, und davon hatte ich eine Idee, wie man irgendwann aussieht. Ja. Ich wusste ja gar nicht, meine Oma, die hatte ja Krampfadern und irgendwie auch ein ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, einen offenen Knöchel.
Das heilte nicht.
Ein offenes Bein hieß das.
Gibt es natürlich, die Menschen haben immer noch offene Gliedmaßen. Also wenn du jetzt irgendwie eine Erkrankung hast wie Zucker oder du liest zu lange auf einer Stelle und es gibt ein, oder es gibt, durchblutet sich nicht, das Bein ist nicht mehr richtig durchblutet und es gibt eine bestimmte Stelle, die muss sofort behandelt werden, gewickelt, wie auch immer, ansonsten wird es immer schlimmer.
Und die hat jeden Tag mit irgendwelchen
Bandagen.
Braunen Bandagen, die hautfarben waren, sich die Beine gewickelt und für mich war ganz klar, wenn man mal die alte 45 Frau überschritten hat, dann, ja, älter war die ja nicht, dann muss man mal, die haben ja alle, ne, früher ihre Kinder bekommen, die war ja nicht alt. Und ich dachte, das muss jede Frau ab einem bestimmten Alter machen. Jede Frau. Ich wusste gar nicht, dass das was Besonderes ist. So, also insofern bin ich wirklich auch ausgesöhnt. Und ich weiß, dass ich früher, wenn ich einkaufen gegangen bin zum Beispiel, auch irgendwie immer geschminkt einkaufen gegangen bin. Ich kann das heute auch ohne. Und habe dann so eine Idee, wenn das nicht perfekt ist, wen interessiert's?
Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, muss ich sagen.
Doch, doch. Ich gehe nicht immer perfekt. Also ich habe vielleicht immer ein bisschen Lippenstift drauf, aber das kann es dann auch gewesen sein. Und dann gehe ich einkaufen. Und wenn, früher war es mir ja irgendwie auch immer wichtig, irgendwie gesehen zu werden. Ja. Wenn ich heute nicht gesehen werde, auch gut. Ist egal. Okay. Es ist nicht wichtig. Aber zurück zu Elke Heinreich. Die spricht ja nicht nur über das Thema Älterwerden, die spricht ja auch über das Thema Sterben oder Tod. Und man hat ja so eine Idealvorstellung, Tod gleich Tod. Also du gehst abends ins Bett und wachst morgens nicht mehr auf, tot, fertig.
Schmerzfreier Tod.
Schmerzfrei und am besten ohne das mitzukriegen. Mhm. Ne? Da gab es mal ein Lied von dem Berliner Liedermacher, der hat gesungen, ich habe genug vom Tod, nur überraschen soll er mir, denn so mit langsam siechen, das fände ich nicht so toll. Ne? Das haben wir ja alle irgendwie. Aber wenn du dir vorstellst, ich wäre in einer Phase, wo du vielleicht älter oder sehr alt wärst, über 100 idealerweise, und ich wäre zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da, was denkbar ist. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, wer sich dann um dich kümmern soll?
Nein, das tue ich jetzt gerade in diesem Moment, wo du mir diese Frage stellst. Da gibt es, glaube ich, keinen, weil so blöd wie das klingt, also meine nächsten Verwandten sind meine Neffen, die sind weit weg. Dann habe ich ein unfassbar liebes Patenkind mit ihrem Bruder, die aber auch ja in einer Generation aufwachsen, die zur Freiheit erzogen werden. Ja, also diese Generation ist sehr in einer, man sagt ja schön, in so einer Bubble, die ja sehr, jetzt schon sehr selbstbestimmt aufwachsen dürfen. Also gehe ich davon aus, dass diese Generation nicht sich zurücknehmen kann, weil sie es nie gelernt hat, ohne böse klingen zu wollen. Sie können es nicht lernen. Also habe ich die Option, entweder ich gehe in eine Unterkunft, wo man dafür bezahlt, was ich mir nicht vorstellen kann, oder ich halte es wie meine Uroma in Hamburg. Die andere lebte in der Familie, aber da war es so, die konnte sehr lange sehr gut alleine leben, also über 101. Da hat die sich eine große Bild, also die Bild-Zeitschrift gekauft, weil die Überschriften konnte sie immer noch lesen, hören konnte sie nicht mehr gut, dafür machte das Telefon lichter, wenn man da anrief.
Ja.
Und die hat irgendwann, als sie merkte, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich nicht mehr wirklich gut für mich sorgen kann, hat sie das Essen selber eingestellt. Und dann dauert es, man sagt ja in der Regel 30 Tage, irgendwie so um den Dreh, und dann ist es auch vorbei. Ich glaube, ich würde einen selbstbestimmten Tod dann wählen. Nicht den schnellen oder irgendwas, sondern es wäre schon ein überlegter, aber ich würde auch keinem zu Last fallen wollen. Wenn keiner da wäre.
Wenn keiner, also jetzt nehmen wir mal an, ich wäre noch da. Ja, und ich könnte mich um dich kümmern. Würdest du das wollen?
Ich würde es mir wünschen, wenn es so wäre, dass es für dich im erträglichen Rahmen wäre. Sagen wir es
mal
so.
Jetzt nehmen wir mal, wir werden jetzt mal drastisch. Ich müsste dir jetzt mal eine Windel wechseln. Würdest du das wollen?
Das ist eine spannende Frage. Was ich für mich sagen könnte, ich würde es nicht wollen, dass es ein anderer bei dir täte, weil ich Angst hätte, du würdest deine Würde verlieren.
Darum Würde geht's, und darum geht es mir. Hm. Es geht um Würde. Ja. Und bei Menschen, mit denen man mal auf Augenhöhe gewesen ist. Ja,
mit denen bleibt man auf Augenhöhe.
Und dann bist du plötzlich hilfebedürftig, weil einer von beiden früher hilfebedürftig wird. Und dann bist du plötzlich in der Situation, du musst, wie du gesagt hast, helfen lassen, ist auch nicht immer so einfach.
Nee.
Dann muss man sich aber helfen lassen.
Ja.
Und die Frage ist, geht das leichter von einer dir bekannten Person oder von einer Fremden?
Also aus meiner Sicht, wenn ich der wäre, der es ausführen kann, heißt, dir ginge es nicht gut, würde ich es machen wollen, weil ich denke, kein anderer Mensch kann dich so liebevoll und fürsorglich und voller Würde versorgen wie ich. Das ist mein Anspruch, wäre da so hoch, dass ich denken würde, es kann kein anderer machen. Eine fremde Person kommt, hat 5 bis 15 Minuten Zeit, macht ihr Programm runter, sagt dann noch dabei, oh, Frau Eikenberg oder irgendwas, und macht dann noch so, oh, gut geht's Ihnen heute, die läuft die Sache aus dem Mund.
Die sagen ja was anderes, gut geht's uns heute und wir wollen heute mal versuchen uns zu waschen und solche Sachen.
Also so eine Scheiße, genau, da fängt schon an.
Entmündigende Sprache alleine.
So, ja. Und da würde ich ja eher sagen, weißt du was, jetzt fangen wir mal an, der Tag ist neu und Augen zu und durch, jetzt kriegen wir das irgendwie schon gewuppt, ja. Und ab dann machen wir es uns auch nett.
Also für dich wäre es besser, wenn es ein Mensch ist, der dich lieb hat, wäre dir lieber, wenn der dich um dich kümmert, als jemand, der fremd ist.
Ja.
Und ich wüsste da nicht, ob ich das ertragen könnte. Ja, also ich würde...
Weißt du, was uns da trennt? Du bist mit einer großen Portion Stolz erzogen worden.
Ja. Ja.
Dir hat man immer gesagt, du bist eine, so und so. So, und Mädchen müssen auf eigenen Beinen stehen. Und bei uns stand im Vordergrund oftmals der Charakter der Fürsorge. Sei es egal was, wenn man krank war, war man krank. Dann wurde man besonders gut behandelt.
Bei uns wurde man besonders schlecht behandelt.
Man durfte nicht krank werden.
Man wurde ignoriert.
Genau. Und da war der Fürsorgecharakter ein ganz, ganz großer. Ne? Ich glaube, das ist was anderes. Also ich glaube, also ich würde in dem Moment auch, wenn dir was zustoßen würde, wie auch immer, wäre es gäbe nichts Wichtigeres, als gerade, dass es dir dann wieder in den Möglichkeiten gut ginge, wie man es machen kann, wie man es schaffen kann. Und ich wäre auch so ein kleiner Terrier, ich würde sie alle wegbeißen. Wenn da eine Olle käme, die sagen würde, wir machen uns jetzt mal sauber, dann würde ich sagen, raus, wir machen mal gerade gar nichts, Finger weg von den Dinger, da.
Ich kann sie mir lebhaft vorstellen.
Also, nee, da wäre ich auch nicht irgendwie tolerant oder so.
Ja.
Also, ich kann ja schon nicht haben, wenn irgendeiner einen blöden Spruch dir deutet. Sei es, kommt nicht oft vor, ne? Also, da kannst du schnell selber reagieren. Also, es würde irgendwas passieren, was nicht meinem Empfinden für gut, dich gut halten. Nee, bin ich raus.
Aber
ich könnte es auch bei jedem anderen aus der Familie oder... Ich könnte es auch bei engen Freunden, da würde ich immer lieber handeln selber, als dass ein Fremder
das macht. Also das beruhigt mich so ein bisschen. Ich kann dir versichern, ich bin nicht die Pflegekraft schlechthin, aber ich würde für Menschen, die mir sehr nah sind, würde ich auch über mich selbst hinaus wachsen können, wenn ich den Eindruck hätte, es ist gewollt. Also bei meiner Mutti wusste ich immer, die will das nicht. Also die hat ja am Ende die letzte Woche vor ihrem Sterben den Weg zur Toilette nicht mehr geschafft. Dann musste die ja auf so einen Stuhl vom Bett gehen. Und ich habe ihr da drauf geholfen und alles andere hat sie selber gemacht. Und ich bin rausgegangen, weil ich wusste, sie will das so. Ich darf da nicht dabei sein, wenn sie pinkelt oder andere Dinge tut.
Die pinkelt nicht, die püschert.
Also da muss man auch, glaube ich, ein Gefühl dafür haben, wie viel kann ein Mensch aushalten und was will der selber? Was kann er noch selber und was will er selber? Also noch auf den Stuhl helfen ist okay, aber während der Toilettenangelegenheit Raum verlassen.
es ist ja auch ein Unterschied, wie sehr ein Mensch nicht mehr kann. Mhm. Wenn man ein, sag ich mal, man hat ein rauschendes Fest, ja. Mhm. Es gab ja auch den Fall zum Beispiel, man hat hier eine Studentenparty gefeiert und es gab Kornbrause.
Jo, da habe ich mich auch um dich gekümmert.
Ja, aber jetzt kommt es noch, pass auf. Und es wurde dabei ja, was gibt es auf Studentenpartys auch immer noch?
Es wurde irgendwas geraucht, wo wir nicht dabei waren, natürlich.
Komische Dinge wurden geraucht. Ja, und das in Verbindung mit dem ganzen anderen macht ja was. Mhm. Ne? Ich weiß noch, ich war ja nur anwesend und trotzdem hat es mich ereilt. Mhm. Ich lag vorm Klo und ich wollte lieber sterben, als auf dieser Welt bleiben.
Ja.
Und ich habe gedacht, dieser kleine Teppich vorm Klo ist jetzt der Ort der Glückseligkeit. Mhm. Und ich gehe nie wieder hier von diesem Teppich fort. Ja? Mhm. Ich habe die Tür abgeschlossen. Ich hätte es nicht ertragen, wenn mich einer hätte leiden sehen. Ich weiß aber auch, es gab bei mir einen Punkt, da war ich mal sehr krank. Sehr, sehr krank. Da war ich 17. Und ich war wirklich ganz nah am Sterben. Mhm. Das klingt jetzt auch blöd. Aber in dem Moment, wo ich mich da übergeben habe, war ich froh, als jemand da war. Mhm. Also es ist auch der Unterschied. Ja. Ist es ein momentaner Zustand, wo der Körper und der Geist weiß, das ist jetzt eine peinliche Aktion hier, die ich gerade fahre? Ja. Oder ist es der Ort, der Moment der Hilflosigkeit, wo man froh ist, wenn jemand da ist? Ich glaube, das weiß man selber ganz, ganz gut zu unterscheiden. Ja. Und ich kann mich heute noch, und vielleicht verdrängt man das auch als Tochter ein bisschen, an den Moment erinnern, wo wir bei deiner Mama waren und du hast ihr das Höschen auf die Knöchel gezogen, weil sie aufs Töpfchen musste. Mhm. Ich war dabei, du warst dabei.
Aber dann sind wir gegangen.
Wir haben uns umgedreht zum Fenster. Mhm.
Dann war es aber ganz
weil
zum Schluss.
Weil keine Chance mehr war. Und es war keinem, wirklich keinem unangenehm. Ja. Gar keinem. Mhm. Und es muss da so weit kommen. Und die Würde ist trotzdem da, weil jeder weiß, es ist keine andere Chance da. Mhm.
Und es war dann auch aber nicht peinlich.
Oder es ist nicht peinlich. Das war's nicht. Und es ist nicht schämenswert oder irgendwas. Mhm.
Vielleicht ist das der Unterschied, dass man vielleicht dann irgendwann einmal einen Punkt ist, ach, jetzt sollen wir das Thema wechseln.
Ist ein schwieriges Thema.
Aber man, trotzdem, eigentlich ist es wichtig, dass man mal darüber nachdenkt. Man verdrängt das immer so schön.
Also ich kann dir jetzt sagen, voller Melancholie und voller guten Gefühl, egal was ist, ich werde immer da sein. Mhm. Ich werde auch da sein, wenn du Kornbrause trinkst. Aber dann ist es dir peinlich. Also
was ich dir sagen kann, wenn du Kopfschmerzen hast, Hüsterchen, Schnüpfchen oder sowas, werde ich sagen, okay, wir sehen uns wieder, ich will mich nicht anstecken, wir
das
sehen
uns wieder,
wenn du gesund bist. Aber wenn du wirklich was hast, ich glaube, ich bin gut für Krise, oder? Mhm. Wenn wirklich was ist, dann bin ich da. Mhm. Ich bin nicht so die Frau für Kleinigkeiten. Mhm. Also da muss erstmal richtig was passieren und dann bin ich aber auch richtig
zuständig. Aber brauche ich jetzt nicht.
Nee, wünsche ich dir auch nicht. Aber ich komme nochmal auf was anderes.
Ja.
Auch spannendes Thema. Ich habe das ja alles schon festgelegt. Beerdigung, das habe ich ja bei Elke Heidenreich auch so schön gehört. Ne? Die hat ja gesagt, sie möchte, dass die Menschen, also dass die Presse sowieso erst viel später davon erfährt.
Ja, sie möchte das so, dass eigentlich keiner davon erfährt. Und wenn erst eine Buchhandlung aus Bielefeld, das fand ich sehr nett, anfragt und sagt, wir möchten gerne die Frau Heidenreich zur Lesung einladen. Ja. Bielefeld taucht ja immer auf. Dann soll die Redaktionsleitung oder ihre Managerin sagen, ach, was ich noch immer sagen wollte, so ungefähr.
Die kann nicht mehr lesen.
Die kann nicht mehr lesen, die ist gar nicht mehr da. Die hat nämlich Löffel abgegeben.
Ja. So.
Das ist ja so gar nicht deins.
Nee, das ist so gar nicht meins.
Du willst ja, ich will Gesang mit Spiel und Tanz.
Ich habe die Lieder schon festgelegt, wenn es dann irgendwann soweit ist. Weil man weiß ja nicht, es geht ja, das haben wir jetzt bei Anna R. gesehen, es geht ja nicht der Reihe nach. Ja? Also mir ist das, was die Elke Heidenreich auch gesagt hat, das finde ich heftig, aber es ist auch wahr. In dem Moment, wo du geboren wirst, wird ein Pfeil abgeschossen.
Ja? Und der kreist.
Der ist lange, lange weit hinter dir. Aber mit der Zeit kommt dieser Pfeil immer näher. Und irgendwann trifft er dich und das war's dann. Mhm. Ja? Und mir ist immer bewusst, weil ich ja natürlich so erlebt habe, sehr früh Großeltern, Vater und so weiter alle verloren zu haben, war mir immer bewusst, aber man kann auch mit Mitte 40 sterben.
Ja? Ja,
also mit diesem Gedanken lebe ich ja und deswegen lebe ich auch so intensiv. Also ich weiß, der Pfeil ist auf dem Weg. Mhm. Ja? Und was ich manchmal denke, dass Menschen vergessen, wenn die sich über alle mögliche Scheiße aufregen, Sorgen machen, betrüben und so weiter und den Tag nicht genießen, denke ich, ey, und wenn sie morgen der Pfeil erwischt, da war der Tag heute scheiße. Ja? So, das darf eigentlich so nicht sein.
Was ja ein großes Denken ist, weil natürlich sumpfen wir alle in unserer eigenen Soße
ab. Aber wir fangen uns doch auch immer wieder ein und sagen, nee, komm, es ist es nicht wert. Das sagen wir doch auch. Wir reflektieren uns doch immer noch.
Ja, das macht man schon. Aber natürlich gibt es solche Tage, wo man sagt, heute ist ein echter Kacktag und heute geht's mir. Und ich, heute würde ich mal lieber sterben als...
Das habe ich nicht.
Nee, auch nicht. Das habe ich auch nicht. Das habe ich auch nicht, aber es gibt so Tage, wo man denkt, ja, heute ist mal irgendwie alles scheiße. Mhm. Natürlich Quatsch, gemessen an den Dingen, wenn man denkt, in anderen Kliniken liegen Leute und sind den Toten näher
zu leben. Ne? Ja, also. Und man selber regt sich auf, weil man die Liebe stellt, wenn es nicht ankommt.
Ja, aber das ist auch richtig kacke.
Ja, ja,
also bitte, jetzt muss ich darauf warten, stundenlang
und tagelang. Das ist nicht wichtig. Ja, das ist echt nicht wichtig. Ja. Es ist nicht wichtig, dass man sich darüber aufregt, dass man traurig wird, alles nicht.
Aber man sollte sich auch nicht darüber aufregen, wenn die Autofachwerkstatt sich nicht meldet.
Doch. Nein, aber ganz ehrlich, wenn eine Autowerkstatt, wenn jemand von einer Autowerkstatt, wenn ich einen Wagen abgebe, weil der irgendwie permanent Kühlwasser verliert und der sagt mir, der Kerl, ich gebe den Wagen ab und sagt, ich rufe sie heute Abend um 17 Uhr an. Der ruft, hat am nächsten Tag um 17 Uhr, also 24 Stunden später, immer noch nicht angerufen. Dann denke ich, der hat sich mit meinem Auto abgesetzt. Und dann werde ich, dann könnte ich da hinfahren und dem die Scheiben von der Werkstatt einschmeißen. So sauer bin ich dann. Aber das ist auch nur eine Momentaufnahme.
Genauso ist es nur ja mit meinem Handy auch, nur in kleiner. Mhm. Ja, aber es ist gemessen an dem, was du sagst, eigentlich nichts.
Aber wir müssen uns einfach immer mal wieder dran erinnern. Ich komme nochmal zurück, Thema Beerdigung. Also ich sag mal,
Beerdigung.
Ich möchte ganz großes Kino. Ich möchte mehrere Dinge. Also zum einen möchte ich viel Musik, die Lieder liegen ja alle fest. Und ich möchte tolle Reden und ich habe auch selber eine vorbereitet, die von mir noch abgehört wird. Bei meiner eigenen Trauer.
Hast du noch eine Videoaufnahme? Oder aus dem Sarg? Geplapper?
Das weiß ich
nicht. Was ich schon immer mal sagen wollte.
Ich habe schon was vorbereitet.
Ach so.
Von dem, was ich zu meiner eigenen Beisetzung gerne noch beitragen möchte, damit das auch alles
irre,
richtig wird.
Du bist echt irre.
So, ich will das ja nicht alles dem Schicksal überlassen.
Glaubst du, wir können das nicht, oder was?
Doch, auch, aber vielleicht kann ich es noch besser. Oder ihr sagt ja nicht genau das, was ich vielleicht sagen wollte. Vielleicht will ich nochmal Danke sagen. Oder vielleicht möchte ich auch einfach nochmal eine Generalabrechnung mit irgendwem oder was weiß ich. Und übrigens, ich fand dich immer schon scheiße. Ich habe nur so getan, als ob ich dich nett finde. Was weiß ich, was man da alles noch so zu sagen hat.
Ich bin froh, wenn ich vorher gestorben bin.
So, also
muss ich da, macht man mit mir keine Generalabrechnung mehr.
Und dann möchte ich ja, schon auch Musik auf dem Weg zum Grab. Ich möchte ein Handy mit ins Grab reingegeben haben in den Sarg, falls ich nochmal aufwache, dass ich anrufen kann mit so einem, wie heißt das Ding, wo man das Handy nochmal schnell aufladen kann? Mit einer Powerbank. Dass das zumindest erstmal alles...
Mach doch einfach aufs Grab so Solarplatten.
Irgendwas muss
da drauf. Dann kannst du das unten laden.
Ja.
Das ist ja auch
ich heiße Renate. Weißt du, was Renate heißt?
Die Kriegerin, glaube ich. Nee?
Renatus, die Wiedergeborene. Also man weiß ja nicht, wenn ich dann da liege, ob ich mich nicht entschließe, wieder aufzuwachen. Ja, bei mir weiß man ja nicht, ich habe Stimmungsschwankungen. Weiß man ja nie, was
bei dir weiß man nie, was passiert. Das ist
also
ja das
deswegen wäre das ganz gut, wenn ich sowas hätte. Und ich möchte, dass ihr alle furchtbar weint in der Kirche, also rührende Worte sagt, furchtbar weint. Und anschließend möchte ich, dass ihr ein Fest feiert, wo ihr furchtbar lacht. Aber ich bitte auch mit, ich möchte auch dabei sein per Bild oder was weiß ich. Und ich möchte auch gerne, dass ihr lustige Dinge über mich erzählt.
Also ich finde, wir haben das bei deiner Mama ja gut hingekriegt. Wir haben rührend geweint. Wir haben wirklich alle geweint. Und es war eine wirklich tolle Beisetzung. Und ihr als Kinder, dein Bruder und du, ihr habt eine unfassbar schöne Rede gehalten, die uns allen wirklich die Schuhe ausgezogen haben. Dann sind wir ja noch im Restaurant gewesen, wo sie ja auch früher war und so. Und anschließend hat sich der engste Kreis, also die engsten Familienmitglieder und ein Teil der Familie, also ich durfte mit dabei sein, so die Kante gegeben, ja, dass der nächste Tag eigentlich nicht von uns allen erlebt wurde. Ja. Also in dem Sinne möchtest du das.
Ja, so möchte ich das. Weil wir haben ja an dem Abend auch furchtbar gelacht, das muss man auch sagen. Ja? Ja. Wir haben permanent von ihr geredet, von Worten.
Das war ja auch wie eine Befreiung.
Das musste auch ein bisschen, der Druck musste auch abgebaut werden. Wir haben über Worte geredet, die sie immer falsch gesagt hat, weil sie konnte ja kein Englisch. Und sie hat ja immer Bacon. Also wenn sie dann sagte, ich habe Rühreier mit Bacon, sie hatte ja Bacon, konnte sie nicht. Sie hat immer gesagt, der Bacon. Bacon. Oder sie hat immer noch Saale gesagt, also zu sale oder sowas.
Ja,
oder
Male
zumindest. Und wir haben das alles nochmal so Revue passieren lassen und haben furchtbar gelacht. Also nicht über sie, aber praktisch
bei der
Erinnerung mit ihr, wie sie so war. Und sie hätte ja selber auch darüber gelacht, ja. Also, aber wie... Also ich, Hauptsache intensiv, weißt du, nicht irgendwie Larifari und da buddeln wir jetzt mal jemanden ein, bringen den unter die Erde und das war's. Ich möchte, ich lebe intensiv und so möchte ich auch meinen Tod. Ich möchte intensiv und wenn ich sehe, dass ihr das nicht vernünftig hinkriegt, ey, dann steige ich runter, dann mache ich Blitz und Donner, irgendwas werde ich machen, das werde ich mir schon zutrauen. Wie stellst du dir das denn vor?
Bitte?
Wenn du mal irgendwann später den Löffel abgibst, nach in 100 Jahren oder so. Wie stellst du dir das vor?
Du fragst mich jetzt allen Ernstes, wie ich meine Beerdigung geplant habe.
Hast du noch nicht?
Also ich habe verschiedene Vollmachten und ich habe, glaube ich, auch irgendwo mal aufgeschrieben aufgeschrieben, wie was auf meinem Grabstein stehen soll. Ja? Und dann habe ich mich auch nicht mehr damit befasst, bitteschön. Weil mein Ding ist ja, wenn ich den Löffel abgebe, dann kannst du das auch alles schön planen. Weil ich weiß ja ganz genau, dass du weißt, wie sowas sein
wird. Es wird mir eine Ehre sein. Es wird großartig werden.
Ja. Also von daher mache ich mir da um mein Fest gar keine Gedanken. Das Einzige, was ziemlich traurig sein wird, ist, dass ich dann nicht mehr daran teilnehmen kann.
Aber wer weiß, vielleicht sieht man das ja doch alles. Und sagen wir mal sowas wie so ein Nachruf. Die Elke Heidenreich hat ja so einen super Nachruf irgendwie. Oder was nach ihrem Tod dann so verlesen werden sollte. Vielleicht mal so ein kleines
Ausschnitt. Eine Todesanzeige hat sie geschrieben.
Ja.
Aber sie sagt jedes Mal, oh nein, das will ich nicht schon wieder erzählen und so. Das ist ja sehr lang, ne? Und sie ist da auch ja sehr direkt und sagt, was für ein ängstlicher, anspruchsloser und mittelmäßiger Haufen seid ihr, ne? Aber sie sagt zum Beispiel am Ende, das gefällt mir relativ, also das gefällt mir schon sehr gut, da sagt sie, ich bin tot, aber ihr seid es auch. Jetzt schon. Ihr habt mich alle miteinander enttäuscht und entsetzt und angewidert. Fahrt zur Hölle. Ich gehe schon mal vor und heize da für euch ein.
Ja, also weißt du, warum ich das nicht bringen könnte?
Hä?
Weil ich denken würde, danach, nach meinem Tod, würden mich alle hassen. Ich möchte aber noch geliebt werden, wenn ich schon tot bin. Ist das zu viel verlangt? Es wäre mir wichtig. Es könnte ja sein, dass ich das noch sehe, weil im Gegensatz zur Elke Heidenreich, die ja davon ausgeht,
dann ist fertig
mit dem Tod, ist fertig. Habe ich ja noch so eine Himmelsidee. Ich stelle mir ja vor, dass ich da oben alle wieder treffe, die schon vorgegangen sind, und dann runter gucken kann und auch mitkriege, was hier passiert und mich wahrscheinlich ärgere, wenn das die Dinge nicht so laufen, wie sie in meinem Sinne wären. Und wenn ich sehe, ich hätte ein Grab, wo sich keiner drum kümmert, würde ich wahrscheinlich denken, ey, ja, geht's noch, könnte mal die Platte da sauber machen oder so. Also das würde ich dann schon denken.
Und also ich gehe auch davon aus, dass man irgendwie wieder zusammenkommt und so. Deswegen würde ich mir, sollte ich nach dir ableben, mir echt Sorgen machen, wenn ich nicht deine Platte reinige. Deswegen kannst du davon ausgehen, dass ich immer ein Auge auf deinem
Hand
habe. Aber du kannst dir auch sicher sein, wenn ich vor dir ablebe, ich gucke mir das alles mit Wohlwollen an.
Und niemals Tulpen?
Ich will keine Tulpen, ich will weiße Rosen.
Ich will rote Rosen, ich will rote Rosen und sonst ja nichts. Und du kriegst deine weißen Blusen und Rosen.
Blusen?
Deine Bluse? Weil ich habe den letzten Podcast im Kopf, wo du irgendwann mal gesagt hast, schwarzes Top und weiße Bluse, da komme ich gar nicht drüber. Gut, dass wir uns da nicht kennengelernt haben. Die Schublade wäre aufgegangen und direkt wieder zugemacht worden. So, aber komm mal zu deinem Grabstein. Was soll auf deinem Grabstein denn stehen?
Ich weiß nicht mehr.
Du hattest doch irgendwie einen Spruch schon
ausgesprochen. Ganz schön, aber ich bin nicht vorbereitet auf dieses
Thema. Ich bin da total
schwere Kost. Ja. Was steht denn auf deinem Grabstein?
Die Schlampe ist müde.